um sich das als nur so als Satz mit im Kopf zu haben. Ein Ach hätte ich doch hat noch keinen gesund gemacht.
Will ich ein langes oder ein erfülltes Leben haben? Diese Debatte taucht in letzter Zeit immer mehr in Verbindung mit Longevity auf. Und wir machen diese Folge, weil wir glauben, wer so denkt, macht einen fatalen Fehler, der ihn oder sie viele gesunde Lebensjahre kostet. Weil es kommt bei Longevity auf die Basisarbeit an und kein Mensch muss zum Mönch werden, um Longevity für sich umzusetzen. Und das bespreche ich heute einmal in dieser Folge, die wir als Spezialfolge von Getting Started nochmal genommen haben, weil eben wir sehr oft gefragt werden, Longevity ja, aber ich will auch meine Lebensqualität haben. Und wir wollen heute einmal darüber sprechen, warum dieser Trade-off tatsächlich ziemlich Quatsch ist. Und ja, das besprechen wir wie immer, Markus und ich. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, servus.
Wer es nicht weiß, Markus ist Präventivmediziner, Arzt, macht seit so knapp 10 Jahren Präventivmedizin und schaut sich das genau an. Und wir machen diese Folge, weil es in der Zeit, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, in den Medien sehr stark kursiert. Ne? Lanz und Precht haben da zum Beispiel einen Podcast zugemacht, wo es eben genau darum ging, also Wortlaut war, wer Longevity umsetzt, der wird sehr schnell zum langweiligsten Menschen im Leben. Und darüber wollen wir jetzt einmal sprechen. Markus, ich würde heute einmal gern durch so ein paar Kernthesen gehen, die man immer wieder hört in Bezug auf Longevity. Ne? Also so Sachen wie, ich will lieber mein Leben genießen als lange leben. Ja, wird ganz oft gesagt. Was man auch oft hört, Longevity kostet ja Millionen und ich will dieses Geld nicht ausgeben. Andere Sache ist, Longevity ist nur was für Hypochondra. Ich höre lieber auf mich selber. Ich will nicht irgendwelchen Daten, irgendwelchen Wearables vertrauen. Und durch diese drei Thesen würde ich gerne mit dir gemeinsam durchgehen und so ein bisschen da ein Bild schärfen, was, glaube ich, sehr notwendig ist, weil Longevity mittlerweile in aller Munde ist, aber sehr oft auch einfach in Verbindung gebracht wird mit ganz, ganz extremen Fällen. Ja? Brian Johnson ist so ein gutes Beispiel, wer ihn nicht kennt. Das ist ein US-Amerikaner, der Millionen im Jahr ausgibt für Longevity, es aufs Penibelste macht und oftmals denken Menschen, dass das der einzige Weg ist. Markus, wie denkst du darüber nach? Warum denkst du, müssen wir diese Folge jetzt einmal machen?
Ja, also auch hallo von meiner Seite erstmal. Es ist, glaube ich, extrem wichtig, hier einmal ja das Gedankengut so ein bisschen aufzuräumen dahingehend, weil der Begriff leider, es ist eigentlich ein super schöner Begriff Longevity, aber eben sehr, sehr abgedriftet ist. Das Problem ist, als das Ganze so von der Begrifflichkeit nach Deutschland kam, war es auf einmal das neue Tool, dass man ewig leben kann, wenn man all das macht und ist dann in den Ansätzen, die dahinter mitstanden ursprünglich, Themenbereiche anzugehen, die sonst nicht alltäglich aufgearbeitet werden. Also sprich Zellgesundheit, Energielieferantenprozesse in den Zellen, so. Zusätzlich ist das Ganze in einer Zeit dann abgedriftet dahingehend, dass es diese ganzen fancy Medikamente, Supplements, alles Mögliche gibt, was man quasi noch zusätzlich machen kann, um eben dieses Wundertool Longevity zu bedienen. Mhm. Mit aber, und das ist genau der Punkt, der vergessen wurde, der Ursprungsansatz von Longevity war, und das war die Basis, auf dem das Ganze aufgestellt war, waren wirklich die Gesundheitsbasics, die ich für mich einmal klarkriegen muss, damit ich überhaupt erst von diesen ganzen Sondertools einen Nutzen oder potenziellen Nutzen ziehen kann, muss ich eine Basis haben, die gut aufgestellt ist. Ja. Und von dieser Basis, die hat man irgendwann gedanklich komplett geskippt und ist nur noch in diesen ganzen fancy Sachen verloren gegangen. Und das Problem ist natürlich, wenn ich anfange, mich um diese ganzen fancy Sachen zu kümmern, ist es ein Einschnitt ins Leben, beziehungsweise eine Lebensform, die es sehr intensiv macht. Ich sage jetzt nicht anstrengend bewusst, ja, aber intensiv, die jetzt nicht unbedingt jeder Mann machen würde. Aber wenn ich mich um ein längeres, ein gesundes Leben kümmern möchte, muss ich als allererstes mal den Fokus auf diese Basics legen. Ja. Und dann habe ich einen komplett anderen Hebel und komme auch in ein Leben, das Spaß macht, wo ich mich nicht irgendwie kasteien muss.
Ja, so, ja. Ja. Und jetzt gehen wir gleich einmal durch diese großen Kritikpunkte, aber vielleicht noch einmal ganz kurz, dass wir es einmal kurz verstehen, was heißt eigentlich diese Basisarbeit? gibt dafür ganz, 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 ganz vielen Bereichen, ne? Also Herz, Krebs, Demenz, Diabetes, Sport, Ernährung, gibt es da ganz viele Bereiche. Aber ich will mal gerne ein Beispiel rauspicken, und zwar die Herz-Kreislauf-Erkrankung. 40% aller Menschen sterben an einem Herz-Kreislauf-Event.
Genau.
Und davon sind 9 aus 10 vermeidbar mit den Basics. Ist das?
Ganz genau. Und ganz genau. Also 40% der Haupttodesursachen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja. Ja.
Das heißt, an 40% der Erkrankung versterben die Leute wirklich. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Schlaganfall, Herzinfarkt primär. 90% dieser Erkrankung kann ich verhindern, wenn ich mich um die Grundlagen meiner Gesundheit kümmere, sprich die Risikofaktoren, die diese Erkrankung hervorrufen können. Und da sprechen wir über Gewicht. Also sprich, wie ist meine Körperzusammensetzung, Verhältnis Muskel zu Körperfett. Wir sprechen über Blutdruck oder Bluthochdruck. Ja. Wir sprechen über Cholesterin. Wir sprechen also über
Blutfette. Ne?
Blutfette, genau.
Wer da noch nicht Bescheid weiß, wir haben so also die ganze Folge gemacht zum Thema Herzinfarkt, auch bei Getting Started. Gerne mal anhören, aber wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber nur mal zum groben Verständnis, ja?
Genau. Und dann kommen eben die Punkte mit Sport, Schlaf, Regeneration, Ernährung zwar mit rein. Das heißt, auch die fallen unter die Basics, aber ich habe eben einige Punkte, die ich überhaupt im Vorfeld mal klarkriegen muss, womit ich aber eine der Haupttodesursachen oder die Haupttodesursache in Deutschland nahezu verhindern kann.
Ja.
Und da spreche ich noch nicht über, ich kümmere mich um meine Mitochondrien und ich kümmere mich um dies und jenes und sonst
die Energie. Ja. Ja. Und wahrscheinlich, also das finde ich so eine krasse Aussage, weil man wirklich, also wenn man diese paar Basics umsetzt, und das ist jetzt klingt Blutdruck wie ein großes Wort, auch da gibt es ein ganz konkretes Protokoll, das du ja auch und wir tagtäglich umsetzen mit unseren Teilnehmern. Das nur als kurze Abbiegung, also das meinen wir damit, dass diese Basisarbeit zuerst kommt, bevor man sich da in Mikrooptimierung erstmal verstrickt. Ja? Also lass uns gerne einmal über die ersten Punkt sprechen. Also ich will lieber mein Leben genießen als lange leben. Und da wird so ganz oft gesagt, ja, ich genieße es halt auch einfach, wenn ich abends zusammensitze mit Freunden, dabei ein Glas Wein trinke oder auch mal Party machen gehe oder auch mal eine Zigarette rauche oder einfach mehr oder Fastfood esse, Burger esse, was auch immer. Also all das, was quasi einem gesagt wird von Leuten wie uns, dass es prinzipiell schlecht ist.
Also auch hier ganz klar, ich muss ja immer schauen, was ist in Summe und was trifft auf meinen Körper permanent ein oder nicht. Wenn ich jetzt das so handhabe, dass ich 300 Tage vom Jahr mich wirklich daran halte, dass ich eben einen gesunden Lebensstil führe, dass ich kommen ja dann noch darauf, die Basics eben einhalte und umsetze und 65 Tage irgendwo einstreue, wo ich das mache, was ich mir gönne, wo ich Lust habe und dann auch mal bewusst aus der Norm rausschieße oder aus den Grenzen rausgehe, passiert da gar nichts. Es ist natürlich immer die Rechnung, wenn ich häufiger was Gesundes, was Gutes tue, bleibt am Ende natürlich auch mehr Gesundes übrig, als wenn ich weniger Gesundes häufiger mache. Ja? Und sprich, dieses eine Mal, wenn ich dann mal ein Glas Wein trinke, wenn ich irgendwie mit meinen Leuten zusammen, mit Freunden zusammensitze, oder wenn ich eine Feier habe und ich sage, wir feiern das jetzt so, ja, oder mal so unterwegs bin, dann wird dieses eine Mal mein sonst gut aufgestelltes körperliches System nicht so beeinträchtigen, dass plötzlich das ganze Kartenhaus zusammenfällt. Mhm. Andersrum muss man natürlich sagen, mir bringt der perfekteste Plan nichts, also das intensivste ans Protokoll halten, überhaupt nichts, wenn ich darunter quasi nicht glücklich werde, weil ich dann nämlich auch eine hormonelle Veränderung habe und ein indirektes Stresslevel, das macht auch keinen Sinn. Ja? Aber man kann sehr, sehr glücklich und sehr entspannt sein, wenn ich mich eben an die Grundlagen halte und das ist eben nicht das, dass ich da 24/7 nur in der Schiene laufen muss.
Also das heißt nochmal, also warum eigentlich diese 300 Tage ist jetzt ja vielleicht die Frage. Ne? Das ist so eine, also das sind nicht genau 300 Tage, worum es geht, sondern es ist eine grobe Richtlinie, wo man sagt, es geht darum, dass du so circa 80% des Jahres mit einem sinnvollen Habit läufst, also einer sinnvollen Angewohnheit läufst. Und das Schöne daran ist natürlich auch, also dass das also auch bedeutet, Du kannst also ohne Probleme jede Woche zum Italiener gehen, spät ins Bett gehen, dabei eine Kippe rauchen, meinetwegen, genau, in Ruhe aus Rotwein trinken und nicht mit Freunden treffen. Oder meinetwegen, also wenn du es dein ganzes Leben lang machen möchtest, vielleicht jede Woche einmal feiern. Gut, da gefällt es dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen auf. Genau. Aber was ich sagen möchte, ist, das lässt relativ viel Raum zu, um sich immer wieder auch diese Auszeiten zu gönnen und trotzdem gesunde Angewohnheiten zu haben. Und da ist auch, finde ich, ganz, ganz spannend die Frage, also ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, dann bekomme ich das so gesagt, so, ja, so 8,5 Stunden schlafen, ja, aber ich will doch auch mal mit Freunden unterwegs sein. Und das ist total valide. Mach es, aber mach auch nicht den Fehler, dass du die Ausnahme für die Regel nimmst. Weil wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, auch so spät ins Bett gehen zum Beispiel, dann ist halt vielleicht einmal die Woche was mit Freunden machen dabei, aber halt 5 Tage die Woche vielleicht einfach Netflix gucken oder YouTube gucken oder sonst was machen am Abend. Und dann macht man einen Fehler, der auch nicht sinnvoll ist. Ne?
Also völlig richtig.
Es geht auch mehr darum, die Ausnahmen sich gezielt zu nehmen und nicht einfach planlos das zu...
Weil sonst wird es eine Mogelrechnung, ne? Oder eine Mogelpackung, weil dann gehe ich trotzdem immer spät ins Bett, wenn ich dann irgendwie noch abends gucke oder sonst was mache. Ja. Und dann nehme ich mir die eine Ausnahme, die aber ja in Summe schon zu den anderen mit drin hängt.
Ja, ja. Ja.
Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Einschränkung, die muss ich auf dem Schirm haben, dass ich sage, ich muss so ehrlich zu mir sein und sagen, die anderen Tage funktionieren und die anderen Tage mache ich das, aber ich muss wissen, ich habe die Flexibilität, mir diese Momente eben gönnen zu können,
ja,
und machen zu können. Und wenn ich den Ansatz habe, dass ich ein gesundes, langes Leben haben möchte.
Ja, also das ist quasi unsere Antwort Nummer 1, also 300 versus 365 Tage im Jahr. Und ihr werdet merken, 80-20, es ist viel, um ein Vielfaches leichter, 300 Tage im Jahr sich an gute Habits zu halten, als 365 Tage im Jahr.
Ja.
Gefühlt brauchst du für die letzten 60, 65 Tage nochmal so das Vierfache an Disziplin gemäß der 80-20-Regel.
Ja.
Genau. Was ich auch noch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, die Frage ist ja auch, also kann nicht auch sich um sich selber kümmern, auch zum gewissen Grad ein Genuss sein? Also sich gut in seiner Haut fühlen, viel Energie zu haben, gute Laune zu haben, gute Laune auch auszustrahlen. Ja. Das ist ja auch selber eine Form von Genuss in sich selber. Und ich muss sagen, also jetzt habe ich es immer ganz gerne mal, dass ich dann auch gerne mal so einen Wochenendtrip mal mache, wo es auch rund geht. Jetzt war ich in New York zum Beispiel über ein längeres Wochenende. Da ging es dann dementsprechend auch rund. Das war total witzig, auch mit Party machen, kein Schlaf, Alkohol etc. Aber
alle Register gezogen.
Alle Register, dann auch noch in den USA, Hotdog und Burger muss man ja auch mal probieren und so. Aber dann muss ich sagen, nach den 4 Tagen, ey, da hast du schon ein Loch, ne? Also und da merkt man auch irgendwann, also diese eigentlich jedes Genussmittel ist eigentlich nur ein Genuss, meines Erachtens, weil man es
nicht häufig
tut. Also jeden Tag.
Mach jeden Tag Spa, du hast irgendwann keinen Bock mehr drauf.
Ja, jeden Tag, weiß ich nicht, in der Sonne zu stehen und sich zu betrinken, das macht immer auch keinen Spaß mehr, ja. Oder jeden Tag einfach Burger essen, macht auch immer keinen Spaß mehr. Und
genau, der Mensch tickt so, ja. Das ist, es ist schon so, dieses, wenn ich es die ganze Zeit habe, dann wird es zu normal. Ja. Dann ist die Trennschärfe einfach nicht mehr da, die sich emotional damit zu identifizieren oder dann auch Spaß dran zu haben. Und das ist eben genau das. Es heißt nicht, dass ich Dinge überhaupt nicht mehr machen darf, sondern ich muss einfach nur gucken, wann und wie häufig. Und dann fällt es nicht ins Gewicht. Dann kann ich sie machen. Ich kann sie aber auch ohne schlechtes Gewissen tun und in Gänze auskosten und habe dann aber auch die Freude daran, weil sie halt immer wieder mal sind und nicht permanent.
Ja. Ja,
genauso wie du es jetzt erlebt hast.
Ja. Dazu muss man aber auch sagen, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen auf die Gegenseite von diesem Argument, wo wirklich was dran ist, das würde ich auch gerne mal drüber sprechen. Also warum ist an diesem Argument schon etwas dran? Und zwar, was so die andere Seite von der Medaille ist. Ich gehe gerne mal ein auf so mein Leben, du gehst auch mit, wie du es mit Frauen und Kindern in dem Fall vereinbarst. Also bei mir muss ich schon sagen, also als ich wirklich, und das war jetzt so Anfang des Jahres, wirklich penibel meine Longevity-Routine durchgezogen haben, insbesondere das früh ins Bett gehen, also wo ich es wirklich gesagt habe, hey, ich gehe, komme was volle, um 20 Uhr abends ins Bett und stehe um 5 Uhr morgens auf und so. Da muss ich schon sagen, und da bin ich auch mittlerweile wieder ein bisschen von abgekommen, da habe ich schon gemerkt, also es macht einen schon, und da hat der Precht durchaus recht, ne, was er gesagt hat, der meinte, man wird zum asozialeren Wesen. Und ich glaube, das ist auch durchaus eine Gefahr, die jeder hier in Betracht ziehen sollte, dass man durch gewisse Longevity-Routinen auch sich abkapseln kann. Ne? Also, Und also wenn man tatsächlich zum Beispiel gar nicht trinkt oder wenn man sehr früh schlafen geht, dann ist es schon so, dass ein Teil des Soziallebens leidet, besonders schwieriger wird. Das muss ich schon so sagen. Genau, deswegen bin ich auch mittlerweile auf dem Pfad zu sagen, dass ich mir auch ganz bewusst diese Sozialblöcke einfach rausnehme, weil ich auch für mich merke, wie viel glücklicher es mich dann auch im Day-to-Day macht. Mhm. Das ist ein Beispiel, zweites Beispiel auch für mich. Ich liebe Fußball gucken, HSV gucken und Champions League gucken. Aktuell noch zwei sehr große Welten. Hoffentlich irgendwann ist das eine Welt.
Ich wollte jetzt sagen, du brauchst die Champions League, damit du auch mal Freude am Fußball hast.
Ja. Komm, geh weg. Aber auch da habe ich mir am Anfang der Gruppenphase habe ich gesagt, nee, ich gucke das nicht, weil ich will meine Schlafroutine machen. Jetzt mittlerweile sind auch die ganz tollen Spiele, ne, muss man sagen, Bayern, Real und so. Und das gucke ich aktiv und sage, hey, dann schlafe ich halt diese Woche mal nicht gut, weil es mir aber so viel Freude bringt. Mhm. Und trotzdem beachte ich meine Routine. Also das ist schon eine Sache, wo man, glaube ich, schon auch darauf achten sollte, wenn man sich Longevity tiefer anschaut. Man sollte es nicht zu sehr im Extrem machen, meines Erachtens, weil es auch einfach unnachhaltig wird.
Und da kommen wir eigentlich genau in den Bereich rein, wo man an sich ganz wichtig sagen muss, es gibt halt nicht dieses eine Schema F für jeden. Mhm. Und das ist genau der Bereich, wo man sagt, ab da wird es individuell. Und ich muss mir die Situation des Einzelnen anschauen. Und ich muss mir für diese Person ein Konzept überlegen, wo man sagt, wie bekomme ich die wichtigen Punkte unter? In welcher Gewichtung des Ganzen? Da ist es so, du hast es vorhin auch gesagt mit meine Situation mit Kindern etc. Ja, ich brauche noch nicht mal eine Sekunde am Tag dran denken überhaupt, dass ich sage, ich lege mich um 8 ins Bett und schlafe. Ja? Das ist völlig utopisch, weil das Familienleben einfach anders funktioniert, beziehungsweise weil meine Situation dann eine ganz andere ist. Also sprich, wäre mein Plan, mein Longevity-Plan ist ein komplett anderer als von dir zum Beispiel. Und der ist bei jedem anders, weil der eine kann sich die Zeit nehmen, Frühsport zu machen und muss es für abends nicht an. Der hat abends eine ganz andere Möglichkeit, eine Routine aufzubauen. Der andere hat Frühschichten oder was weiß ich was. Der braucht gar nicht drüber nachdenken, dass er Frühsport macht. Der kann nur abends Sport machen. Damit verdreht sich sein Plan komplett. Ja? Und dementsprechend ist genau das, wo man sagt, welchen Trade-off habe ich zu den einzelnen Bereichen, zu wann esse ich was, wie ist meine Ernährungsweise, wann gehe ich wie ins Bett, wie ist mein Abendritual, ja? Und eben auch, welche Position habe ich inne, also in welchem Sozialgefüge befinde ich mich. Ja? Ich, wie gesagt, wenn du abends heimkommst und du siehst die Kinder gar nicht oder du sagst, wunderbar, dass ich eine Familie habe, aber ich gehe jetzt schlafen, das ist nicht das Familiengefüge. Ja? Und darum ist es schwierig zu sagen, ich habe das Thema Longevity auf dem Schirm und man sagt so eine allgemeine Info raus, weil die kann teilweise nicht, oder nicht teilweise, die passt nicht immer für jeden. Ja. Und darum muss man für sich prüfen, wo stehe ich in diesem Spiel dahingehend.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich war auch echt geflasht. Also du fragst ja wirklich bei deinen Patienten und Teilnehmern bei uns im Programm, fragst ja über 50 Fragen ab. Einfach willst du wissen, wann stehen die Personen auf, wie arbeiten die, Homeoffice-Büro, Kinder, wie alt, Partner, Partnerin, und soziales Umfeld, also da war ich echt geflasht von, um es eben genau darauf zu schneiden. Ja. Und das ist aber ganz wichtig, wenn ihr jetzt so einen Brian Johnson zum Beispiel seht im Internet, der lebt ja ein sehr extremes Leben und das ist auch, glaube ich, ein gutes Recht, weil er einfach der Anführer von dieser Bewegung quasi ist, von seiner Blueprint-Bewegung. Und als Anführer musst du auch die höchsten Standards haben, um diese Position auch zu haben. Und man kann, aber das bedeutet nicht, dass man das 1:1 kopieren muss oder darf oder sollte. Ne? Okay. Das einmal zu dem Thema lieber lange oder erfüllt leben, ja. Das ist
Und ein Punkt ganz kurz dazu noch, auch was ich in der Praxis einfach sehr, sehr häufig sehe, ist, wenn ich das Thema mit meinen Patienten anspreche und man so anfängt, den Gedanken mitzugeben und dann so, normalerweise sage ich, hör dir das mal an, was hätten wir für Ansatzmöglichkeiten und wo stehen wir denn? Und dann gehen die mal so zwei Wochen durch ihren Alltag für sich durch und dann sehe ich die paar Wochen später wieder und dann räumt man mal so auf, okay, wo stehe ich in dem Ganzen? Und dann sehen sie, okay, das und das und das und das läuft vielleicht nicht optimal. Und wenn man dann mit denen überlegt, welchen Punkt verändern wir jetzt als erstes und welchen machen wir als zweites? Weil jeder denkt immer, wenn ich das Thema Longevity für mich angehen möchte oder angehe, muss ich alle Bereiche ab Tag 1 komplett umgestellt haben und dann muss ich die 100% perfekt machen. Und auch das ist ja Blödsinn. Ja? Es geht ja darum, auf lang gerechnet. Und dann ist es völlig entspannt, wenn ich sage, ich nehme mir jetzt mal 2 bis 3 Monate Zeit und kümmere mich nur mal drum, mich um mein Schlafkonstrukt zum Beispiel zu kümmern. Und wenn ich das safe habe für mich und ich weiß, das passt in meinen Alltag, damit komme ich gut klar, dann nehme ich mir 2 bis 3 Monate Zeit und kümmere mich mal darum, wie kriege ich eine Sportroutine etabliert. So, und wenn ich den Schritt gegangen habe, dann mache ich den nächsten. Und dann bin ich irgendwann nach einem Jahr Arbeit, in Anführungszeichen, oder Umstellung, an dem Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich etwas etabliert, was ich wirklich konstant, konsequent gut machen kann. Plus, ich lerne in der Zeit, mit den einzelnen Bereichen umzugehen, dass wenn sich mein Leben verändert, dass ich auch wieder neu darauf reagieren kann. Und dann kommt der schönste Effekt, dass die, die das mitgehen und verändern und merken, dass sie sich selber verändern, sich besser fühlen, sich fitter fühlen, ausgeschlafen fühlen, in ihrem Sozialgefüge besser funktionieren, weil sie nicht mehr so übermüdet sind, weil sie nicht mehr so leicht reizbar sind, ihr Leben leichter wird dadurch, ist ein super schöner Effekt mit dem Punkt, dass sie sagen, naja, ich funktioniere nicht nur besser, sondern ich merke, dass ich Dinge verändert habe, die mich potenziell sonst krank machen würden und dadurch einfach auch ein glücklicheres Leben haben mit, wie wir eingangs gesagt haben, den Freiheiten, sich einfach Dinge auch dann zulassen zu können, um einfach diesen Ausgleich noch mitzuhaben. Und das ist ein schöner Prozess, den man sieht, aber erschreckenderweise sieht man eben, dass nahezu jeder absolut ein Thema hat mit den Basics, die hinzubekommen. Ja. Also wir haben in Deutschland eine Situation, bei der weiß zwar jeder, auf was er eigentlich achten sollte, aber es für kaum jemanden möglich ist, aus Eigenenergie heraus seinen Alltag so anzupassen oder anders die Themen so zu organisieren, dass sie in den Alltag passen. Und da ist erstmal, wir haben so viel Grundlagenarbeit vor uns in Deutschland.
Ja. Dann lass gerne einmal jetzt darüber sprechen, was denn eigentlich diese Grundlagenarbeit ist, um jetzt ein bisschen auch konkreter zu werden. Und das führt mich einfach schon zur nächsten These: Longevity kostet Millionen. Und da würde ich erstmal sehr gerne, dass wir gemeinsam raufschauen auf einfach die Daten aus unserer letzten Kohorte, was da eigentlich so große Themen sind, die uns einfach maximal auffallen. Bei Personen, die eigentlich sagen, hey, ich bin gesund. Und das Krasse ist, aus einer Präventivsicht stellen wir bei Leuten fest, ab Mitte 30, die sagen, ich bin doch eigentlich gesund, stellen wir massivst Mängel fest. Und da würde ich einmal gerne drüber mit dir sprechen, um so ein paar wirklich Basics einmal rauszuarbeiten. Lass uns erstmal sprechen über Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wir haben jetzt noch ein paar andere Themen, also Entzündungen, Herz-Kreislauf, Mikronährstoffe, auch Umweltgifte. Aber nur mal auf dieses Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es gibt da einen Wert, LP klein a, ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil wir das haben ja schon einmal besprochen. Aber LP klein a, ganz kurz gesagt, das sagt dir aus, also ist es richtig zu sagen, dass eigentlich fast jeder, der früh einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hat, mit LPA ein Thema hat?
Sehr wahrscheinlich, so muss man sagen. Also es heißt nicht 100%, aber es erhöht unglaublich die Wahrscheinlichkeit, dass ein erhöhtes Lipoprotein A vorliegt. Ja. Das ist einfach ein Lipoprotein, also eine Art Cholesterin-Untergruppe, die einfach zu einem deutlich höheren Risiko für Cholesterinablagerung in den Gefäßen, also Atherosklerose, führen kann.
Ja. Und wer es nicht weiß, das ist ein genetischer Wert, der wird genetisch bestimmt, ist noch nicht behandelbar. Wahrscheinlich ab nächstem Jahr wird es behandelbar sein. Ja. Aber das ist quasi so ein rotes Ausrufezeichen auf deine Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ja? Ja. Und das haben einfach immer in pro Kohorte haben das knapp 30% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja. Und allein das zu wissen, ich habe ein genetisches Risiko, das damit assoziiert ist. Es muss nicht sein, dass ich da deswegen ein Thema habe.
Genau.
Aber alle, die es haben, die den Herz-Kreislauf erwähnt haben, in ihren meinigen 50ern, haben diesen Wert. Dann muss ich doch diesen Wert von mich kennen. Weil, und das Schöne ist ja auch, man kann das managen. Nämlich indem man all die anderen Faktoren eben auch managt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Blutfette, also Cholesterin, Blutfette im Umgangssprache. Wir schauen da ja auf, es gibt ja einmal ein LDL-Cholesterin, das ist das schlechte Cholesterin, du schaust ja vor allem aufs ApoB, das ist nochmal ein deutlich präziserer Wert, den die Forschung mittlerweile hat, der aber noch nicht so ganz durchgesickert ist in der breiten Masse. Ein erhöhtes ApoB, also ein erhöhter Blutfettwert, auf den du schaust, haben auch knapp 30% der Leute. Mhm. Und wenn
dann
du
sowas, kannst du zusammenrechnen, wie hoch ist dein Match, dass einer ein LPA und ein ApoB hat, dann ist er noch in einer ganz anderen Liga.
Ja,
ne?
Ja. Und wenn du das hörst, also wenn du diese beiden Faktoren alleine sehen würdest, ne, dann wirst du sofort sagen...
Allein da würde ich schon sagen, du musst dich darum kümmern, weil früher oder später knallt es. Ja, also du musst nur alt genug werden, dann kannst du eigentlich auf deinen Schlaganfall oder Herzinfarkt warten.
Ja. Und man kann da verschiedene Sachen machen. Also ein großer Punkt ist natürlich, dass man erstmal den Lifestyle anpasst, ganz klar, also Schlaf, Bewegung. Aber wenn das eben nicht hilft, kann man eben das auch medikamentös einstellen, um die Blutfette einfach zu senken und dadurch das massiv zu senken.
Ja.
Was denkst du, Markus, wenn das jeder machen würde? Also wenn du die Möglichkeit hättest, einfach jeden Menschen in Deutschland zu behandeln, was hätte das für einen Einfluss auf die...
Wir hätten einen Riesenhebel, ja, weil wir einfach allein dadurch schon einen Riesenanteil an Herzinfarkt, Schlaganfällen, die Erkrankung deutlich reduzieren könnten. Ja. Bedeutet, wir hätten die ganzen Kosten in unserem System für Intensivstationsaufenthalte, für Herzkatheter, für irgendwelche Katheter, wo wir dann Blutgerinnsel aus den Hirnarterien rausholen. All diese Untersuchungen wären bei weitem ja nicht so häufig dadurch. Und was natürlich immense Kosten braucht. Ich meine, es ist toll, dass wir diese Möglichkeiten haben, aber wenn ich für eine 3-Monats-Packung von so einem Cholesterinsenker für 17 Euro mir das kaufe.
Drei Monate Cholesterinsenker kosten 17 Euro.
Genau.
Okay, also Thema Longevity kostet Millionen. Ja,
das genau. Ist krass. Ja, und das ist halt, wenn ich sage, ich kriege damit einen der Hauptrisikofaktoren für diese Erkrankung, bekomme ich in den Griff, wenn ich eine Monatskosten von 6 Euro investiere. Ja. Also damit brauche ich nicht um Millionen rechnen, auch was es, oder andersrum, was es mein das Gesundheitssystem belasten würde.
Ja. Ja. Und ich muss sagen, das ist so krass für mich, ich bin ja Laie, ich lebe ja noch nicht so lange in dieser Medizinwelt, aber für mich war das so, ich fand das unfassbar und deswegen machen wir auch diesen Podcast, um hoffentlich den einen oder anderen zu erreichen, obwohl es eine Million von Podcasts gibt, haben wir uns mal hingesetzt, die beiden Nasen brauchen auch einen Podcast, um auch das zu verbreiten, weil ich finde, es wäre so unglaublich, dass dieses Wissen noch nicht eigentlich global, aber in Deutschland zumindest praktiziert wird. Ja? Und ich glaube, das ist so eines, wo man sagen würde, das ist wirklich ein Basic, wo man sagen würde, das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee, das für dich umzusetzen. Und das Problem ist halt, wenn du jetzt dahin gehst und sagst, ach, Longevity, das ist nichts für mich, das kostet Millionen, ich will mein Leben genießen, dann ist es einfach potenziell ein Fehler, der dich dein Leben kosten kann. Und deswegen sind wir doch so dahinterher, also, dass wir diesen Bedarf haben, auch darauf zu reagieren, weil wenn du so ein Video von Lanz siehst und sagst, ach, ich mach das nicht, ist alles Quatsch, dann ist das echt gefährlich potenziell. Ja, und die meinen das nicht böse, also
don't get me wrong, ne?
Die meinen ja auch, es gibt ein paar Sachen, die wichtig sind.
Die müssen ja, also es muss ja auch manchmal ein bisschen extrapoliert werden. Es ist ja auch fein, ja, und man muss auch verschiedene Themen in ihren Extrempunkten mal beleuchten. Finde ich völlig richtig, beziehungsweise auch wichtig, auch zu sehen, jetzt mal blöd gesagt, wohin kann das alles entarten, ja, und wo kann man sich reinverkopfen. Aber man darf eben die andere Seite nicht vergessen. Und man muss, wenn es eine verhältnismäßig einseitige Betrachtung bekommt, ist es eben für den, der einfach in Anführungszeichen nur zuhört, die Gefahr, dass man eben die Basics aus dem Auge verliert. Und das ist uns oder ist uns wichtig, da zu zeigen, nein, es gibt nicht nur die eine Richtung, nicht nur die Extremrichtung, sondern es gibt so viele Punkte zuvor und so viele einfachere Punkte, die mir potenziell wirklich Leben retten, die mir potenziell ein längeres Leben geben, die mir potenziell ein deutlich gesünderes Leben geben, ohne dass ich wahnsinnig viele Einschränkungen gehen muss oder auch viel Geld ausgeben muss. Und da sprechen wir über ein paar Euro im Monat vielleicht ausgeben. Da sprechen wir über, ich guck mal, wie passe ich meinen Abend an, dass ich eben nicht immer um 12 Uhr erst ins Bett gehe, dass ich auf irgendwie eine gewisse Schlafzeit komme. Ja? Da sprechen wir drüber mit, ich guck mal, kann ich irgendwie zwei bis dreimal die Woche mindestens einen Sport etablieren, wo ich mal was mache. Das heißt nicht, dass ich siebenmal die Woche, zweimal am Tag, drei Stunden trainieren muss. So, ja? Also wichtig ist uns, einmal die Relation wiederherzustellen. Ja.
Und also genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben für die Blutfette, das gibt es natürlich für jeden anderen Bereich auch. Jetzt ist logischerweise, man muss es ein bisschen differenzieren, nur das Einnehmen als solches hilft ja nicht. Du brauchst auch schon natürlich am Ende brauchst du eine Beratung, die schon auch auf dich zugeschnitten ist.
Klar, das
ist
du musst aufpassen, jedes Medikament hat natürlich auch Nebenwirkungen etc. Also logisch ist ein bisschen ein Rattenschwanz mit dran. Ja. Ja? Aber auch da ist es, hast es mittlerweile gelernt, wie Mediziner gerne sagen, wenn du mal auf etwas eingestellt bist, ja, dann weißt du, wie das für dich funktioniert. Und dann brauchst du auch nicht mehr viel aufpassen.
Ja. Und genau so machen wir es ja auch, also für alle anderen Bereiche, für Entzündungswerte, für das Demenzrisiko, Diabetesrisiko, fürs Krebsrisiko, für generell deine Gesundheit, deine Fitness, das schauen wir uns alles als Konvolut an, ne? Und dann schauen, bauen wir es da raus. Aber das nur so als Hinweis, dass es eben wirklich nicht Millionen kosten muss und so Sachen wie sich Eigenblut zu transferieren, was der Brian Johnson auch gemacht hat, oder sich in irgendwelche Sauerstoffkammern zu setzen. Das mag alles seine Daseinsberechtigung im experimentellen Bereich haben, aber nochmal.
Es gibt auch therapeutische Ansätze, wo man genau das einsetzt. Ja, das, wie du sagst, es hat alles in seinen Bereichen seine Daseinsberechtigung. Aber das brauche ich nicht, um eine Longevity, ein Longevity-Konzept zu fahren, das mich an mein Ziel bringen wird. Ja.
Und wenn ihr euch quasi fragt, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich starten und hier loslegen, was für Wissen brauche ich für mich eigentlich zwingend, um Longevity für mich eben zu verstehen und vielleicht auch umsetzbar zu machen, da haben wir etwas für euch, nämlich haben wir eine kostenlose Longevity-Grundausbildung. Das ist ein kurzer Videokurs, der einmal durchsuchbar unsere Getting Started Podcast-Folgen aufgearbeitet hat, je nach Themen durchsuchbar, und so könnt ihr eben genau euch die Themen anschauen, die euch genau interessieren. Findet ihr unter longgame.de/Videokurs, komplett kostenlos und da für euch eben zum Zugriff. Genau. Das einmal zum Thema Longevity kostet keine Million. Ihr merkt vielleicht, das Thema ist etwas, was uns durchaus am Herzen liegt, weil, ja, wenn man es einmal verstanden hat, denkt man irgendwie so, das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Ja. Last but not least, ich würde einmal gerne noch über das Thema sprechen. Longevity ist doch nur was für Hypochonder. Also ja, ach, du machst dich jetzt kranker, als du bist, und jetzt gehst du immer zum Arzt, du bist doch gesund. Was auch da reinspielt, ist sowas wie, ich will meine Daten nicht tracken, ich vertraue lieber auf mein Körpergefühl. Und da würde ich auch einmal gern mit dir das gemeinsam einordnen und verstehen, wie wir dazu stehen. In Deutschland ist der durchschnittliche Wert, wie krank wir sind, also wie viele Jahre wir mit chronischen Krankheiten im Durchschnitt verbringen, liegt bei über 15 Jahren. Ja. Das ist eine Studie von der EU, das ist nicht irgendeine HiOPAI-Studie, das ist von der EU durchgeführt, basiert auf einer auf jedem EU-Land. 15 Jahre lang chronisch krank. Und das gepaart mit pro Kopf den höchsten Ausgaben fürs Gesundheitswesen in ganz Europa, hier in Deutschland. So. Das sind zwei ganz nackte Fakten, vor denen wir stehen. Und deswegen meine These, lieber Markus, wer sagt, wer sich um seine Prävention kümmert, auch wenn er nicht krank ist, der missachtet einfach die Zahlen und die Fakten. Der missachtet ein Problem, das quasi ganz aktiv gerade dasteht.
Wir haben eine Situation, wie du sagst, in der ich einen erheblichen Anteil an Zeit meines Lebens mit einer chronischen Erkrankung verbringe, mit einer Erkrankung, egal welcher Formenkreis, die mich in meinem Alltag beeinträchtigt, die immer da ist, um die ich mich immer eigentlich kümmern muss und die ich so nicht mehr wegbekomme. Über einen Zeitraum, der definitiv zu lang ist für sowas. Zusätzlich.
Ganz kurz einmal, also nur mal das einmal, um durchzusprechen. Wie sieht so ein Fall denn jetzt konkret aus? Wenn wir jetzt wirklich mal Jahreszahlen dranhängen. Wann passiert etwas? Wann merke ich es zum ersten Mal? Und wann habe ich richtige Einschränkungen? Vielleicht jetzt mal im Fall, lass uns vielleicht mal Prostatakrebs oder einmal eine Krebsart jetzt mal nehmen. Wann entsteht der? Wann habe ich die Diagnose? Wann merke ich es? Und wann ist es scheiße, das Leben?
Ja, also das Problem ist, das geht meistens ja früher los, als man es mitbekommt. Ja, und also ich habe einige Patienten, die mit 50, Mitte 50 die Diagnose von Prostatakrebs zum Beispiel bekommen haben. Der Urologe ihnen das gesagt, beziehungsweise wir haben in den Blutwerten gemerkt, irgendwie jetzt geht der Prostatawert nach oben, wo man sagt, lass mal nachschauen, und dann steht man da. Das Ding ist nur, in dem Moment, wo du die Diagnose bekommst, ist ja im Vorfeld schon irgendwas abgelaufen. Das heißt, da haben sich ja schon irgendwo Zellen angefangen, so zu verändern, dass ich jetzt einen Nachweis eines Blutwertes habe, der nicht mehr passt. Ab der Diagnosestellung durchlaufe ich das volle Programm mit Operationen, mit gegebenenfalls, wenn ich Glück habe und es noch lokal ist, dann kann man es operieren und gut ist es. Wenn ich Pech habe, kriege ich die Diagnose und ich habe schon irgendwo eine Streuung des Tumors. Dann laufe ich durch Chemo, durch alles Mögliche. Bedeutet, wenn ich jetzt bei dem einen Patientenfall, der hat mit 50 seine Diagnose bekommen, dann ist sicherlich ein, zwei Jahre vorher, mit Ende 40, ist da ein Prozess losgegangen. Das sind teilweise so Mikroprozesse, die kann ich nicht unbedingt so genau vorher finden. Aber
durchs in sich reinhören oder hätte man es bestimmen können, wenn man zum Beispiel auf Blutwerte oder auf andere Parameter schaut?
Also durchs in sich reinhören absolut nicht, ja. Sondern da geht es wirklich um Blutwerte, um vielleicht eine Untersuchung, die man machen müsste, ein Ultraschall etc. Bedeutet aber mit Ende 40 passiert irgendwas. Mit 50 habe ich die Diagnose. Das heißt, allein wenn ich jetzt das Glück habe und ich kann das rausoperieren lassen und bin eigentlich geheilt, habe ich ab diesem Moment mein Leben lang im Kopf, dass da was war. Und ich habe immer Angst, dass wieder was kommen kann. Und wenn ich einmal Krebs hatte, dann habe ich ein höheres Risiko, woanders auch was zu entwickeln. Das heißt, diese Unsicherheit, ab dann zu jeder Kontrolle zu gehen, jedes Mal aufs Neue das Gefühl so, jetzt ist was los, ja, oder es könnte wieder was kommen, extrem schwierig. Ja. Das mental mitzunehmen ist extrem schwierig. Plus, wenn es soweit ist, dass ich dann auch noch andere Therapien brauche, also wie Chemo etc., mit vielleicht sogar, dass ich manche Metastasen gar nicht mehr, wenn welche da sind, gar nicht mehr behandeln kann, die Schmerzen, die dann kommen, geht ab Mitte 50, Anfang 60 durch. Ja. Ja. Und dementsprechend.
Also das heißt, wenn ich unterbreche, das heißt also, jemand ist kerngesund, sagt, ich bin kein Hypochondra, ich bin Ende 40, ich bin fit, ich gehe auch nicht zum Arzt. In diesem Jahr entsteht ein Krebs, der 2 Jahre unbemerkt läuft und da hast du ein paar Jahre unbemerkt läuft, du willst dich kühlen. Und dann hast du die Diagnose und ab da hast du einen signifikanten Einschnitt des Lebens. Das heißt, das Tückische an diesen chronischen Krankheiten, um das auf den Punkt einmal zu bringen, das ist bei allen von diesen chronischen Krankheiten, die großen Todesursachen von uns immer sind, ist es immer so, es entsteht und dann, wenn es entsteht.
Es tut erst dann weh, wenn es vorbei ist. Zu spät ist.
Oder was ist vorbei? Aber wenn es zu spät ist,
so muss
um ohne wirklich irreparable Schäden hier was zu tun.
Ja.
Und deswegen, und das ist quasi unser.
Ich habe letztes Jahr 2 Patienten gehabt, bleiben wir beim Thema Prostatakrebs. Die haben eine Veränderung des Blutwertes, den man so misst, im Normbereich gehabt. Wo man sonst, wenn man die Vorwerte nicht wüsste, sagen würde: Perfekt, bist im Normbereich, alles gut. Im sogenannten Normbereich. Weil wir aber die Vorwerte hatten und eine Dynamik in diesem Wert sehen konnten, haben wir gesagt, Vorsicht, das ist zu viel Veränderung für das, was erlaubt ist. Bei beiden hat man eine sehr, sehr frühe Stufe von Prostatakrebs gefunden, obwohl selbst der Wert an sich noch normal sich gezeigt hat. Beide mit dem Zellnachweis von Krebszellen. Operiert, ist jetzt alles gut, ja, aber das zeigt, wie wichtig es ist, dass man frühzeitig nachschaut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich krank machen möchte, sondern es hat was damit zu tun, dass ich mich um mich kümmere, damit ich Erkrankung verhindere. Ja? Und dementsprechend früh genug nachschauen zu lassen, ist keine Schande. Ja? Und ich auch durchaus manchmal von Krankenkassen die Nachfragen kommen, was muss der mit Mitte 30 jetzt nachschauen lassen? Der ist doch gesund, also in dem Alter ist man doch gesund. Ja? Weiß man es. Ja? Ich habe genügend junge Leute in der Klinik auf dem Herzkathetertisch miterlebt, die mit Anfang 30 mit wirklich einem Herzinfarkt da waren. Da muss man sagen, ja, die haben davor auch teilweise geraucht, hatten erhöhtes Lipoprotein A zum Beispiel. Aber trotzdem, auch da muss man frühzeitig mit mal nachschauen.
Und das heißt also, und das ist uns auch ganz wichtig, auch da kann dieses, ach, ich gehe nicht zum Arzt, ich bin auch fit, ich bin auch kein Hypochonder, ich höre auf meinen Körper. Genau diese Einstellung in Verbindung mit unserem aktuellen Gesundheitssystem ist für die chronischen Krankheiten einfach Tür und Toröffner. Das ist wie wenn du, wenn gerade eine große Grippe rumgeht, wenn du da eine Zungenkussparty machst, ja. Das ist also, es öffnet Tür und Tor für die.
Genau. Also für das Ding. Auch hier, es ist immer die Verhältnismäßigkeiten und man muss auch hier natürlich ein bisschen gucken. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man eine gesunde Selbstwahrnehmung hat. Ja, also man sollte natürlich mal sehen, wenn ich eine Grippe habe und ich fühle mich noch nicht gut, natürlich renne ich nicht raus und mache Sport. Ja? Wenn ich danach irgendwie mal einen Zwicken noch habe, gut. Also ich sollte jetzt nicht anfangen, wegen jedem bisschen, wo ich mal meine, was zu spüren, renne ich dem Arzt die Bude ein und möchte von viermal MRT über Ultraschall über alles das volle Programm fahren. Ja? Dann fahren wir unser System komplett an die Wand. Aber es macht Sinn, eben frühzeitig einmal zu schauen, dass nichts ist und aufgrund dieser Grundlage sich kennenzulernen. Ich betitel es immer als solches, dass man sagt, okay, ich fühle mich so und so. Ich würde Prävention nicht auf inneres Körpergefühl setzen, weil wie wir gesagt haben, es ist einfach so, ich spüre es nicht.
Also
ich spüre es nicht. Genau. Man muss eben sagen, für welche Form der Prävention brauche ich welche Untersuchung und fertig.
Ja. Und lass es jetzt gerne mal konkret machen. Also wo würdest du empfehlen, hör auf deinen Körper? Wo würdest du sagen, da solltest du nie auf den Körper hören oder nicht nur alleine, da musst du das irgendwie über Blutwerte, über eine Untersuchung quantifizieren?
Also präventiv ganz klar für Frauen, die gehören einmal im Jahr zum Gynäkologen und dann wird ein Ultraschall gemacht und das wird sich angeschaut. Fertig. Da brauche ich nicht für mich selber spüren oder überlegen, ob ich jetzt irgendwie da einen Krebs spüre oder nicht. Ja? Wenn ich natürlich selber abtaste und irgendwas Auffälliges merke, auch das gehört abgeklärt. Mhm. Ja. Männer ähnliches Spiel. Ja? Auch da es schadet überhaupt nichts, auch mal einen Hoden abzutasten, wenn man sich einseift beim Duschen und zu gucken, fühlt sich das alles so an, wie ich es von mir kenne. Mhm. So, ja? Ansonsten gehört man einmal im Jahr, spätestens alle zwei Jahre zum Hautarzt, um mal Leberflecke anschauen zu lassen. Mhm. Auch da brauche ich nicht rumwarten oder selber mir das angucken, sondern das muss wirklich fachmännisch angeschaut werden. Herz-Kreislauf-System. Da ist man zuletzt etwas früher eingestiegen, was sehr positiv ist, weil man gesagt hat, okay, sind schon die Kontrollen, die Belastungsuntersuchung früher eingestiegen. Aber da ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal Sport mache und ich merke, ich schnaufe ein bisschen mehr als sonst, dann muss ich jetzt nicht sofort beim Kardiologen aufschlagen. Ja? Wenn ich aber merke, dass ich grundsätzlich immer dann, wenn ich mich belaste, mehr eingeschränkt bin in meiner Belastungsmöglichkeit oder ich einfach schlechter atme. Und das ist jedes Mal, wenn ich das mache und ich kenne das anders von mir, dann muss ich hellhörig werden und muss es abklären lassen. Ja? So in die Richtung würde ich das machen.
Und Blutwerte einmal im Jahr.
Also Blutwerte einmal im Jahr. Ja, also, ganz genau.
Das ist auch so bei uns so der Minimum quasi Case. Ein paar gibt es, wo wir noch öfter reinschauen, wenn wir die quasi mal einstellen.
Genau, wenn wir medikamentös vorgehen oder wenn wir auch mit Supplements arbeiten, dann ist, oder also auch in der Praxis, wenn ich jemanden Supplements mitgebe, ist es so, dass ich natürlich im Verlauf schauen muss, dass die Dosierungsstärke passt, dass ich quasi die Bereiche bekomme, in die ich kommen möchte. Das heißt, man würde es nochmal nach 6 Monaten kontrollieren, aber an sich so einmal die große Pizza reicht einmal im Jahr.
Ja, genau. Also, und da soll man das ja auf Daten, Fakten stützen, in Verbindung mit vielleicht auch mal reinhören. Und wo würdest du sagen, wo hilft es auch schon wirklich zu hören, wie einmal in den Körper reinzuhören? Bei welchen Elementen?
Wie gesagt, bei Belastung zum Beispiel, also wie verhält sich mein Körper unter Belastung? Wahrgenommene Belastung. Ja. Dann,
wie ist es mit Schlaf?
Bei Schlaf ist es ja, extrem wichtig, weil da gibt es so eine ganz grobe Aussage, dass man eben sagt, wenn ich früh aufwache und ich fühle mich so gute 80% ausgeschlafen oder erholt, dann war es eine gute Nacht. Hm. Also wenn ich sage, ich muss nicht aufstehen und früh da einmal explodieren und sagen, jetzt hat die Welt auf mich gewartet, ich bin 100% Energie und Bums, den Zustand brauche ich gar nicht. Sondern wenn ich aufwache und sage, ich fühle mich sehr stabil, solide und ich komme im Laufe der nächsten 2 Stunden auf meine Betriebstemperatur, dann ist es eine gute Nacht gewesen. Und dann ist es ziemlich egal, was einem ein Variable sagt, weil ich kann Bewegungswackelartefakte, was auch immer gehabt haben. Und nur weil ich dann auf dem Handy lese, oh, deine Nacht war nicht gut und ich fühle mich aber eigentlich gut, ja, darf ich nicht anfangen zu sagen, ich merke schon, ja, eigentlich geht es mir schlecht. Ja. Völliger Blödsinn. Ja. Also das ist definitiv was, wo man wieder lernen muss, in sich reinhören zu können und es auch richtig zu interpretieren. Ja.
Ernährung? Auch so ein Thema, finde ich, also muss ich sagen, finde ich
Ernährung auch ganz wichtig, einfach auch mal so ein bisschen mit beobachten, wenn ich dies und jenes esse, wie geht es mir darunter? Ja, fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht gut? Wie sehr belastet mich eine schwere Mahlzeit am Nachmittag oder Mittag? Aber auch, was vertrage ich von dem, was ich esse? Ja? Natürlich kann ich das auch mit Verträglichkeitstests allem Möglichen machen, aber wenn ich ein Lebensmittel esse und es geht mir nicht gut, ich habe Blähungen oder ich habe Durchfall, und ich lasse es weg und es geht mir gut und ich esse es wieder und es geht von vorne los, dann ist es ziemlich klar.
Ja, ne? ja und das ist glaube ich auch ein ganz, also vielleicht das als Quintessenz, also das ist uns einfach so wichtig, dieses gesunde Mittelmaß in dieses ganze Thema der Prävention reinzubringen, weil es gibt einmal die Marktschreier auf der linken Seite, die sagen, Prävention, 1 Million im Jahr, dann gibt es die anderen Marktschreier, die sagen, alles Quatsch und ich höre auf mich selber und so weiter. Und ich habe dieses Mittelmaß, das ist sehr gesund und hilft einem auch, also ja, ich höre auf meinen Körper, aber auch da, wo es notwendig ist, quantifiziere ich auch Sachen. Und da auch ganz wichtig, da gibt es natürlich auch, muss man auch, glaube ich, vorsichtig sein, weil es auch da, glaube ich, viele, viele Hersteller gibt, dieses Versprechen eines jüngeren oder längeren Lebens auch ausnutzen. Ne? Also irgendwelche Infusionen, die dich auf einmal massiv nach vorne katapultieren sollen, wie eine Magie oder irgendwelche Supplements, die genau dein Problem, sei es Schlaf, Ernährung, Übergewicht etc. lösen können. Immer gerne mit einer Prise Vorsicht genießen. Von all dem, was wir wissen, Markus, sag mir, ob du dazu stimmst, aber es gibt keine Magic Bullet. Es gibt nicht die eine Pille, die dir fit fällt. Es ist Basisarbeit, die umgesetzt werden muss in einem integrierten System und dann läuft es auch, aber es gibt keine eine Magic Bullet. Ne?
Absolut nicht.
Ja. Okay, das heißt, zusammenfassend, um einmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also, wir wollen einfach nur sagen, bei all der Debatte um Longevity, nehmt es gerne mit einem, alles mit einer gewissen Prise Salz und schaut gerne da, dass ihr immer ein gutes Mittelmaß findet. Erstmal, es geht um die Basisarbeit. Ja? Das heißt, es geht um die Basisarbeit, es muss nicht Millionen kosten, Longevity für sich umsetzbar zu machen. Zweitens, Genuss versus lange Leben ist kein Widerspruch, wenn man es wirklich sinnvoll macht. Ganz im Gegenteil, es ist eher sogar so, dass man mit einem gesunden Leben deutlich mehr Lebensqualität hat und auch die Momente des Genusses oder des Ausschlagens auch viel mehr genießen kann. Und last but not least, wer denkt, Longevity ist nur was für Hypochonder und das ist alles irgendwie Quatsch, auch der macht einen Fehler, der ihm potenziell einfach Lebensjahre kosten kann, weil die chronischen Krankheiten einfach schleichend entstehen, ohne dass du es merkst. Und man will einfach nicht der sein oder die sein, die sagt, ich habe es damals verschlafen, jetzt habe ich es und jetzt kann ich es nicht mehr ohne irreparable Schäden eben wegmachen. Das ist einmal die Folge. Eine kleine Bitte, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr sagt, das war irgendwie ganz hilfreich, hier mal den beiden Nasen zuzuhören, teilt doch gerne diesen Podcast mit jemandem, den ihr kennt oder der vielleicht hier oder die hier vielleicht Interesse an diesem Thema hat, sich vielleicht mit dem Thema beschäftigt, aber auch hier vielleicht Fragen hat oder jemand, der gerne Lanz und Precht hört, teilt es gerne. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto mehr können wir natürlich auch hier rein investieren und mehr Content für euch verfügbar machen. Deswegen teilt ihn gerne mit jemandem, der sich auch gerade mit dem Thema beschäftigt.
Abschließend dazu vielleicht noch, um sich das als nur so als Satz mit dem Kopf zu haben, ein Ach hätte ich doch hat noch keinen gesund gemacht.
In diesem Sinne, Markus, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Ciao, macht's gut.